Es ist Zeit für Geschichte zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. In diesem Jahr ist in Berlin der 8. Mai ein Feiertag. Anlass ist das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa durch die Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst. Berlin selbst hatte bereits eine Woche zuvor, am 2. Mai, kapituliert, nachdem schon am Vortag die meisten Kampfhandlungen eingestellt waren.
Und dann hatten wir den 1. Mai 1945. Ja, was hast du denn da nun empfunden? Es ist vorbei. Der Krieg ist aus. Das war's. Vorbei.
Peter Leonhard Braun, langjähriger Redakteur und Feature-Autor beim Sender Freies Berlin in der RBB-Reihe Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt. Braun, Jahrgang 1929, war zum Kriegsende an die Ostfront eingezogen worden, desertierte aber und kehrte in die bereits zerstörte Stadt zurück.
Und als ich in Berlin morgens ankam, war ich steif gefroren und ich konnte nicht bei meiner Mutter an der Tür klopfen. Ich schlug mit dem Kopf gegen die Tür. Und meine Mutter machte was ganz Tolles. Die nahm mich so, wie ich war, ins Bett und umschloss mich und wärmte mich. Sie taute mich sozusagen auf.
Wann war der Krieg in der Hauptstadt zu Ende? Wer von Osten auf der Bundesstraße 1 nach Berlin hineinfährt, kommt an einem denkmalgeschützten Haus, Landsberger Allee 563, vorbei. Hier erreichten die ersten sowjetischen Truppen unter dem späteren Stadtkommandanten Bersarin am 21. April 1945 Berliner Gebiet. 10 Tage harter Straßenkämpfe folgten.
Die letzte Zeit, ich weiß gar nicht wie lange, 10 Tage bestimmt, haben wir dann vollkommen im Keller gelebt. Also da ging man dann nur mal so hoch und hat sich eben was zu essen geholt oder sich mal umgezogen oder weiß ich jetzt. Dann kam der 20. April, da wurden in den Bäckerläden noch Torten für Hitlers Geburtstag gebacken.
Wer heute die noch lebenden Zeitzeugen nach dem Ende des Krieges fragt, bekommt oft keinen exakten Moment erzählt. Wie hier Eva Tetz, Jahrgang 1932, die am Prenzlauer Berg lebte. Vieles erscheint ihr als Kontinuum. In einem Projekt von RBB24 Inforadio und der Abendschau zusammen mit dem Walter-Rathenau-Gymnasium haben heutige Schülerinnen und Schüler, 14, 15, 16 Jahre alt, Menschen getroffen, die am Ende des Krieges Schülerinnen und Schüler waren. Nächste Woche werden diese in einer täglichen Reihe porträtiert. Wie Eva Tetz.
Ja, nun war Berlin kaputt. Alles kroch aus den Kellern. Jetzt kamen die Russen. Und wir haben am Fenster gestanden. Der ganze Tag war damit voll, dass die haben solche Pferdewagen. Er hat so ein Dach, also wie in den Western manchmal. Und die waren schon beladen mit allen möglichen Möbelteilen und alles, was die überall so ausgeraubt hatten. Fuhr das unentwegt, ich weiß ja nicht, wie viele da vorbeikam, an unserem Haus vorbei.
Historiker schätzen, dass bei Kriegsende noch etwa 2,7 Millionen Menschen in Berlin lebten. Oft waren die Jüngsten mit der sogenannten Kinderlandverschickung in ruhigere Reichsteile verbracht worden. Oder sie hatten die Gelegenheit, bei Verwandten unterzukommen.
Ich glaube, in der Nacht vom 13. 14. April zogen die Amerikaner auf der Autobahn weiter nach Chemnitz an Merane vorbei.
Jürgen Kirschning hatte sich auf eigene Faust nach Westsachsen durchgeschlagen zu seinem Vater, der in der Stadt Merane Kommandeur des Volkssturms war. Dort erlebte er bereits Mitte April den Einmarsch der US-Amerikaner.
Erst am 14. Nachmittags waren wir in der Stadt, da sahen wir plötzlich, dass alle Leute in Richtung Süden guckten und da kamen die Amerikaner auf der Poststraße in Merane in Paradeformation, immer ein Jeep, ein Panzerspähwagen, ein Jeep. Die fuhren langsam wie bei einer Parade, fuhren die da vorbei und es war also, da ging einem der Schreck durch und durch. Und mein Vater war ja Weltkriegsteilnehmer und hatte da an der Somme und im Flandern einiges mitgemacht. Der ist mit mir dann in der Querstraße von Hausflur zu Hausflur gerannt Wir haben uns immer wieder umgeguckt, ob was passiert. Wenn dann nichts los war, rannten wir wieder. Und so sind wir also gut nach Hause gekommen.
Der Westen Deutschlands war zum Teil schon seit März befreit. Andere Gegenden waren hart umkämpft. Und im äußersten Norden des Reiches in Flensburg bildete sich nach der Selbsttötung Hitlers unter Großadmiral Dönitz noch eine Reichsregierung, die sich erst am 23. Mai den britischen Truppen ergab. In Berlin hisste ein Sowjetsoldat am 30. April auf dem zerstörten Reichstag die Flagge der Siegermacht. Das ikonische Bild entstand allerdings erst zwei Tage später. Hoffnung keimte auf bei denen, die Angehörige im Gefängnis oder Konzentrationslager hatten. Irene Bindels Vater war Jude, saß aber, weil er Pässe gefälscht hatte, als Krimineller in Plötzensee.
Und ich sag, wo ist der Papa? Ich habe immer gedacht, mein Vater arbeitet in einem großen Haus und muss schwer arbeiten, damit er mir eine Puppe kaufen kann. Das war aber das Gefängnis Plötzensee. Und als dann der 8. Mai 1945 kam, und dann hat meine Mutter zu ihrer Mutter gesagt, jetzt kommt ja mein Mann wieder nach Hause. Und da hat meine Großmutter zu ihr gesagt, er ist aber noch nicht da. Das war wie ein Waschlappen ins Gesicht von meiner Mutter. Und er ist auch nicht zurückgekommen.
Irene Bindel war 7, als der Krieg zu Ende war. Sie lebte in Zehlendorf. Dort rückten nach mehrwöchiger Besetzung durch die Sowjetarmee amerikanische GIs ein, ab dem 4. Juli. Die Amerikaner zogen sich gleichzeitig, wie mit den Sowjets vereinbart, aus Sachsen und Thüringen zurück. Jetzt begann für Irene Bindel wirklich die Nachkriegszeit.
Ich habe mir einen GI ausgesucht. Der fragte dann eines Tages nach meinem Papa. Und dann habe ich zu ihm erzählt, habe ich gesagt, ja, der arbeitet an einem großen Haus, damit er mir eine Puppe schenken kann, wenn er wiederkommt. Meine Mama sagt, er kommt vielleicht nicht mehr wieder. Und dann hat er uns aber trotzdem noch lieb. Fing ich an zu weinen. Und dann sagte der Amerikaner zu mir, warte mal, ich komme gleich wieder. Und dann kam er wieder und bringt mir einen orangefarbenen Ball. Und der sprang aber nicht. Und dann bin ich ganz heulend zu meiner Mama. Und da sagt meine Mutter und fängt lächelt und sagt, der kann nicht springen, mein Kind. Das ist eine Orange.
Bombennächte im Keller, das Gefühl von Hunger und Verlorenheit, das Erinnern von Schreien der Vergewaltigten nach dem Kriegsende, die Emotionen der Zeitzeugen sind vielfältig. Und doch ist Aufbruch zu spüren, wie bei Marianne Wachtmann.
Der Punkt, wo wir aus dem Keller rauskamen und die Russen sagten auch, der Krieg ist vorbei. Und dann sahen wir, also überall haben die Leute weiße Tücher rausgehangen, das war wegen Kapitulation. Und vor allen Dingen, das war ein schöner Knackpunkt eigentlich. Und dann war das Frühling gewesen, ein schönes Wetter. Und in der Frankfurter Allee standen noch ein paar Bäume, die noch übrig geblieben sind. Und die hatten so schönes Grün, weil ganz besondere Bäume, die gibt es heute gar nicht mehr, die sind alle weg. Und es war so komisch, diese Trümmer, dieses Graue alles. Und dann zwischendurch ab und zu mal ein Baum, der das schöne Grün schon hat. Und da hat man eigentlich gedacht, auch so als Kind, na jetzt brauchst du nicht mehr in den Bunker gehen und nicht mehr in den Keller. Und jetzt, die Oma wird schon was zu essen haben oder so. Also das war und so der Punkt, wo man dann wusste, jetzt wird es vielleicht wieder besser.
Was Marianne Wachtmann erzählt, erinnert an das Lied, das in dieser Zeit Marlene Dietrich sang.
In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen.
Das Kriegsende 1945 in und um Berlin. Nächste Woche Montag bis Freitag im RBB 24 Inforadio und in der Abendschau können Sie mehr von unserem Schülerprojekt und den Zeitzeugen erfahren. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.